genius, no one greater. Laughs and learning, it's never too late. Join our journey, let's dominate.
Hallo und herzlich willkommen im Moneymaker Marketing Podcast, dein neuer Lieblings-Marketing- und Business-Podcast. Mein Name ist Caro, ich bin wie immer dein Host und heute wird's richtig spannend, weil mein Gast nämlich ein Friseurhandwerk zu einer internationalen Marke gebaut hat und das bevor Nachhaltigkeit überhaupt ein Trend war. Organic Lifestyle steht für Luxury, es steht für Handwerk und für eine Vision, die von Deutschland bis nach Dubai reicht. Thomas Brockmann-Knödler, herzlich willkommen bei mir im Moneymaker-Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist.
Ich freue mich auch, dass ich da bin. Und deine Anmoderation, die war schon sehr, sehr gut. Allein da kann man schon so viel aufklären. Mhm. Ja, aber sehr gut. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, erzähl mal vielleicht ganz kurz, stell dich mal kurz vor.
Aber wir müssen nicht über das Alter sprechen.
Ne? Wir müssen nicht über das Alter sprechen. Das
ist immer, wenn andere darüber reden oder du mir die Fragen geschickt hast, habe ich gedacht, krass, ich muss dann immer rumwühlen, wie weit gehe ich zurück. Also, mein Name ist Thomas Brockmann-Knödler. Brockmann-Knödler, warum? Ich war mal vor 20 Jahren Knödler und schon weit über 25 Jahre habe ich das Unternehmen mit meiner Frau aufgebaut, aus Dresden raus. Also, wir haben in Dresden angefangen und und sind heute hier in Dubai.
Mhm. Wenn du jemanden in 30 Sekunden dich selbst als Person vorstellen würdest, wie würdest du das machen?
Mich in 30 Sekunden vorstellen.
Sodass maximal.
Erstmal bin ich, glaube ich, in der Außenwirkung, wenn ich mich vorstelle, Friseur. Ich komme richtig aus dem Handwerk, aber mache viele Bereiche in meinem Unternehmen. Also das Handwerk, was wir entwickelt haben. Ich mache heute Marketing in der Firma federführend mit meinem Team zusammen. Und das war auch ein Grund, wo wir nach Dubai gekommen sind, im ersten Schritt. Das werde ich nachher dann erklären, was dann daraus gewachsen ist, dass wir uns auch um den Vertrieb gekümmert haben. Also unsere Produktserie hier auch im Mittleren Osten hier zu etablieren.
Das ist super spannend. Wir wollen ja hier, dass wir einen Unternehmer wirklich sehr persönlich vorstellen. Deswegen nochmal so eine kleine Frage zum Einstieg. Bist du eher eine Nachteule? Oder bist du so ein richtiger Frühaufsteher?
Nein. Ganz klar. Nachteule. Ganz klar.
Ja. Was heißt Nachteule bei dir? Wann stehst du auf?
Ich gehe immer zu spät ins Bett. Und wenn ich in Deutschland bin, stehe ich natürlich früher auf, weil ich mich dann auch mit um mein Kind kümmere. Zum Leid meiner Frau, das zu wenig mache, weil wir ja an zwei Plätzen leben. Und hier, ich sage jetzt mal so 7:30 stehe ich hier auf. Mhm. Und gehe so 1:30, 2 ins Bett.
Okay, reicht dir das?
Ja.
Ja?
Ja. Das hat, nochmal, ich bin grundsätzlich kein Vielschläfer. Also wenn ich mal ausschlafen kann, weil ich ja auch schon über 20 Jahre Education mache. Wenn du Education machst, bist du auch immer am Wochenende unterwegs. Also ich kenne nicht wirklich so, ich habe nicht so klassisches Modell von Wochenende und sonst was. Mhm. Deswegen, wenn ich da mal ausschlafe, kann ich auch ausschlafen, obwohl sich das auch ein bisschen verändert hat. Weil ich mache einfach auch gerne dann Dinge dabei, weil, wie gesagt, Marketing ist heute Social Media. Dann swipest du rum, machst deine Sachen, antwortest die Dinge und ja.
Wie bist du eigentlich zum Friseurhandwerk gekommen? Also wann hat diese Reise eigentlich begonnen?
Schon ganz früh.
Ganz früh?
Ganz, ganz früh. Meine Mama hatte Salons mit meinem Stiefvater und da wurde ich samstags schon immer mitgenommen. Mhm. Und habe im Salon geholfen. So richtig klassisch, wie man das kennt.
Was hast du da gemacht?
Wie hast du da geholfen? Da habe ich Wickler rausgemacht und habe den Damen die Haare gewaschen.
Nein.
Und fand das total klasse, schon in der Schule.
Okay, wow, ja.
Und was ich aber auch gerne gemacht habe, ist, früher gab es noch mehr Auslage. Man nannte das Auslage, also Fensterauslage. Mhm. Und da hat man immer tolle Dekorationen gemacht. Und da ich da sehr schlank war, habe ich da in dieses Schaufenster reingefasst und habe schon Dekoration gemacht. Also habe gerne schon dekoriert. Mhm. Also dieser kreative Teil, der war schon sehr stark vorhanden.
Was war da so in dem Schaufenster drin? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, früher hat man da viel die Produkte präsentiert. Ne? So die verschiedenen Produktserien. Da habe ich die dekoriert und da war ja auch ein Preisschild dran. Mhm. Also das war früher ja viel, viel mehr auch beim Friseur. Ja. Mhm. Und das fand ich immer total klasse und habe dann mir schon ein paar D-Mark verdient.
D-Mark verdient.
Ja, und das dann, war ja D-Mark zu meiner Zeit.
Ja, klar. Ja.
Kannst du dich daran erinnern?
Nee.
Das war D-Mark.
Ja. Also ich weiß, dass es das gab, aber ob ich das richtig mitbekommen habe.
Meine Frau würde jetzt sagen Ostmark.
Ostmark, ja.
Ja, die hat das in der Ostmark, aber ich habe das in der D-Mark erlebt und habe immer schon, weil ich habe drei Geschwister noch, also wir waren vier Kinder. Und damals war das so, dass du auch früh genug, was ich manchmal ein bisschen schade finde, dir dann in deiner Freizeit ein bisschen Geld verdienen konntest, auch in der Schulzeit. Wenn ich heute in meinem Unternehmen eine reinnehme aus der Schule, dann muss ich so einen Vertrag machen und die darf dann irgendwie zwei Stunden arbeiten samstags. Und ich denke so, was ist denn das? Also wir werden da so protected, wo ich dann denke so, wenn doch einer möchte und er möchte sich was dazu verdienen, das würde ich viel offener gestalten heute genauso. Ja. Damals haben wir das gemacht, ne?
Ja, total. Ja. Aber ich kenne das auch noch so, ehrlich gesagt. Also
und ich habe direkt in so einem Freizeitbad, im Schwimmbad in der Küche geholfen, wo ich jung war, mir ein bisschen Geld verdient, in der Disco gearbeitet. Also,
Ja, klar, warum nicht? Warum nicht? War auch Zeitungen austragen. Ja. Also ich glaube, wie gefühlt jeder Jugendliche. Ja. Okay, das heißt, du hast dann damals so ein bisschen dekoriert, hast dann die Lockenwickler rausgemacht, mal ein bisschen so
und
die
Damen.
Es
war relativ früh, genau. Bei uns gab es auch Praktikum in der Schule und dann habe ich Praktikum gemacht, auch als Friseur schon, infiziert von meinen Eltern. Und es war eigentlich, irgendwie war das so klar, noch nicht so bewusst, aber ich habe gesagt, nee, das mache ich. Und meine Eltern hatten gute Geschäfte, aber eher so normal im Mittelpreissegment. Und mein Stiefvater wollte unbedingt, dass ich damals so zu den Besten gehe. Und da habe ich mich dann auch beworben. Und wir haben ja relativ früh angefangen. Mhm. Wir haben ja schon mit 16 angefangen, nach der Schule in die Lehre zu gehen. Und da war dann die Frage, ne? Ah, das war dann so richtig auch so, okay, Friseurlehre war, das hatte einen richtigen Wert. Und jede Stadt hatte so seinen Star-Friseur. Und dann hast du halt geguckt, dass du da hinkommst. Ne? Oder du machst eine Banklehre oder irgendwas anderes. Das waren ja immer so diese Optionen, wo du sagst, wenn du das gemacht hast, hast du ausgesorgt.
Da gab es ja auch noch nicht, ich sag mal, so viele Berufe. Da war das genau.
Also der ganze digitale Bereich gab es nicht. Also da warst du, wenn du an die Bank gegangen bist, mit PC arbeiten, das war ja schon, das war schon komplett anderer Weg.
Ja, total, auf jeden Fall.
Aber der Stellenwert, und das ist ja auch das, wo wir heute eigentlich für kämpfen wieder, ich glaube auch, dass das wiederkommt zu der ganzen Digitalisierung, dass auch der Bereich Handwerk, so wie wir den heute übersetzen, dass der auch wieder mehr Präsenz bekommt, grundsätzlich im Handwerk.
Du hast dann das Praktikum gemacht und danach hast du einen Ausbildungsplatz bekommen bei einem der Star-Friseure sozusagen, bei dir in der Stadt, in dem Ort. Wo kommst du her?
Rheinland. Ich bin im Rheinland groß geworden, Düren bin ich geboren und dann meine Eltern haben so um Köln herum, das war damals in Gummersbach, da gibt es einen bekannten Handballverein und da habe ich meine Ausbildung gemacht, dann habe ich losgelegt und dann bin ich auch schon los von zu Hause, also ich bin relativ früh auch von zu Hause weg und habe eigentlich schon in meiner Lehre eine eigene kleine Wohnung gehabt.
Okay.
Immer mit irgendeinem Azubi zusammen und das war cool.
Und dann warst du aber wahrscheinlich erstmal angestellt, oder? Ja, und warst dann erstmal als
also
Friseur.
Also da, wo ich gelernt habe, dort war ich 13 Jahre.
13 Jahre?
13 Jahre war ich dort.
Oh, Wahnsinn.
Also ich habe da meine Lehre gemacht und mein Chef, wo ich gelernt habe, der war damals so überall gut vernetzt. Mhm. Handwerkskammer, das hatte damals auch einen riesen Stellenwert bei allen Vereinen, die es in unserer Branche gibt. Und er hatte ein Händchen dafür, junge Friseure wirklich zu protegieren. Also das, was damals möglich war. Und dann habe ich klassisch Ausbildung gemacht. Und während meiner Ausbildung, da fing so dieses Feuer an, auch so, das nannte sich Preisfrisieren. Das gibt es heute auch noch. Mhm. Aber damals war es Preisfrisieren, es hatte so einen riesen Stellenwert. So eine Plattform, wo du ja dich über dein Handwerk ausdrücken konntest.
Ah, okay.
Ja, Preisfrisieren, Und da war ich richtig bis hin zu deutschen Meisterschaften und Weltmeisterschaften.
Was hast du da genau gemacht? Wie kann ich mir das vorstellen?
Das ist so wie Hochleistungstraining, ist eigentlich wie Formel 1. Das hat eigentlich nichts mit den Frisuren zu tun, die wir im Alltag machen. Was es aber gut war für den Handwerker, dass du dich 24 Stunden mit Haaren schon auseinandergesetzt hast und das Haar in einer gewissen Geschwindigkeit und einem gewissen Motto in eine besondere Form bringst. Zum Beispiel Hair by Night oder ganz verschiedene Bereiche.
Sind es dann sowieso Competitions, wo du dann so richtig fancy Frisuren und Farben machst und so? Wo ich manchmal, kennst du das, wenn du so in einen Frisurladen reinkommst und dann hast du da so Bilder an den Wänden hängen und dann ist das alles grün, pink, sonst irgendwas und so ganz krasse Stufen und so, wo du dir so denkst, so, wer trägt das? Genau, ist es dann sowas wahrscheinlich?
Ja.
Okay.
Ja. Ja, also richtig ausgereizt in Formen und Dings, wo du sagst, ja, nicht für den Alltag, aber natürlich für
Kreativität.
Das Gefühl, Kreativität und auch auf Zeit. Also du hast halt auch auf Zeit frisieren müssen. Ne? Wenn dann die Competition ist, dann hast du so und so viel Zeit, diesen Style zu reproduzieren. Ne? Also das ist für die Fingertechnik und Fertigkeit war das schon super. Ich bin aber auch damals bei meinem Chef, wo ich hingegangen bin, da gab es auch private Friseurschulen und dort habe ich auch eine intensive Vorausbildung gemacht. Ich bin direkt auch zu einer Friseurschule, das war damals in Duisburg, in einem wunderschönen Duisburg. Entschuldigung, alle Duisburg, ist keine schöne Stadt. Damals war sie,
ich glaube, sage alle
war
Duisburger
sie, okay,
selber.
Duisburg ist so eine schwierige Stadt. Schwierig ist ein schönes Wort, ja. Und da habe ich die, da machst du eigentlich in einem halben Jahr das, was andere in 3 Jahren machen. Das habe ich zusätzlich gemacht. Das war damals so Grundvoraussetzung, wo dein Ausbilder gesagt hat, nee, die Leute, die zu mir kommen, die sollen sich dort schon den Grund abholen.
Ja. Ich find das total spannend, weil du ja irgendwie immer von Anfang an schon gesagt hast, ich will mehr machen. Also ich will nicht nur das, die normale Ausbildung machen, die gefühlt alle machen, sondern ich will da schon dieses diese Competition, was du vorher erzählt hattest. Irgendwie. Und dann jetzt noch da noch einen drauf und da noch einen drauf. Eine meiner Lieblingsfragen kommt jetzt. Und zwar, ist das so ein Moment, wo du dann schon auch gespürt hast, dass das nicht nur ein Job ist, sondern eine Berufung? Oder kam das so?
Ja. Ich glaube, die ersten paar Jahre waren sehr unbewusst. Da hast du gemacht, irgendwas hat dich angezogen und du hast irgendwas gesucht, wo du dich ausdrücken kannst. Oder was machen kannst, wo du sagst, wie kommst du aus dieser Normalität raus? So will ich es vielleicht mal beschreiben.
Also es war auch nicht sowas wie ein, ich sag mal, glücklicher Zufall, dass du überhaupt diesen Friseurweg gewählt hast, sondern es war ja schon eher dieses, ich habe das von Anfang an gemacht, schon im Praktikum, schon in der Schule und ich wusste, ich will das machen.
Das war klar.
Ja?
Ich hatte keine Idee, was anderes zu machen. Noch nie.
Spannend.
Später ja, weil ich ja heute, ich glaube, wenn ich überlege, wie lange ich Handwerk mache, ich glaube, nur immer Friseur gemacht, also das hätte ich, glaube ich, nicht die ganze Zeit gemacht. Aber da ich sehr, es gibt so viele andere Bereiche, ne? Also mir hat keiner erzählt, dass du irgendwie mal als Trainer arbeiten kannst, dass du international arbeiten kannst, dass du Englisch sprechen musst. Ich meine, und bei uns in der Schule Englisch war Vokabel lernen, aber das hatte nichts mit Englisch zu tun.
Nee, absolut nicht, ja.
Und das war auch in der Berufsberatung ja gar kein Thema. Ist heute leider immer noch so. Also dieses Bild, das ist auch ein Bereich, den wir prägen wollen und investieren wir auch sehr viel in unserem Unternehmen. Dass dieses Bild, diese Facettenreichheit und das, was du tun kannst, das ist ja viel, viel mehr, als wie das dargestellt wird. Deswegen fragen, ne, wenn die Leute mich fragen, ja, Friseur, aber ich bin heute auch ganz klar Friseurunternehmer. Aber das ist ja gerade in Deutschland, hat das ja gar keinen Stellenwert. Also Friseurunternehmer, da hast du irgendwie, ah ja, klar, hast ein Friseurgeschäft.
Ja.
Ja, klar. Wir haben Friseurgeschäfte, halt so aber wir haben viel, viel mehr. Ne?
Ja, ja, klar, aber da denkt man halt so an Susis Haarschnitt oder Haarscharf, Friseurbedarfstube, Friseurstube. Absolut. Aber das ist bei euch natürlich viel, viel, viel mehr als nur das.
Und so habe ich es auch kennengelernt. Also in meiner Ausbildung das gemacht und da, wo ich gearbeitet habe, der war an seinem Platz schon, ja, das war schon ein besonderer Salon. Also der Ausdruck, die Einrichtung. Dann war das ein Salon, der hatte damals schon an jedem Platz einen Fernseher, wo die Kunden dann tolle Movies gucken konnten.
Okay,
oder ich glaube, die Kunden wären alle früher nicht gekommen. Das war so die Zeit, wo Boris Becker und Steffi Gras groß geworden sind. Und dann haben die gesagt, okay, 4-Stunden-Match, das gucke ich mir beim Friseur an und lass mir dabei die Haare machen.
Spannend.
Nicht zu unterschätzen.
Ja, ja, klar.
Das war ja, damals waren die Straßen leergefegt, wenn die gespielt haben.
Ja, ja, ja.
Und dann haben die gesagt, okay, wo kann ich denn das
jetzt
gucken?
Wie bei der WM. Ja, ja, klar,
und
genau.
Und dann haben die das bei uns gucken können.
Ah, spannend.
Das war damals schon sehr innovativ, dieser Salon.
Und wann kam dann der Switch, wo du gesagt hast, jetzt möchte ich mein eigenes Ding machen?
Die Frage war schon länger in mir.
Okay.
Ich habe erstmal auch verstehen müssen, dass es noch andere Dinge gibt zwischen mir und dort oben. Und habe das erste Mal reflektiert auch. Da war ich vielleicht so 25, 26 fing das, glaube ich, an, wo ich gedacht habe, ich will mehr Verantwortung. Wie gesagt, mein Chef hat mir viele Optionen gegeben. Aber ich habe gemerkt, dass es, wenn man bestrebt ist, Dinge zu tun, willst du auch irgendwann mehr Verantwortung. Und nicht nur gesagte Verantwortung, So, weißt du, das konnte der gut, sondern wirklich, nee, jetzt musst du den Schritt machen. Mhm. Zum Beispiel auch ganz wichtig in unserer Führung, wie wir unser Unternehmen heute führen, ist ja ein großer Unterschied, wenn du führst und das alles selber machst oder du führst und hast Leute, die das verantwortlich machen in dem Bereich. Ne? Und das ist ein Bereich, habe ich gelernt, nee, das will ich wirklich anders machen. Also nicht das, wie ich da gelernt habe und immer, ich will nicht sagen hingehalten, das war gar nicht anders möglich, weil der, das war ja sein Unternehmen, aber ich hatte immer das Gefühl, er sagt so, ja, du kannst, also du machst das doch. Mhm. Aber irgendwann war der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich will das dann selber machen.
Und man,
aber es hat schon gedauert. Diese Frage, ne, die gärte schon länger in mir. Ne?
War das auch so ein, ich will mein eigenes haben? Also ich will nicht nur Eigenverantwortung, sondern ich will auch so mein eigenes Baby kreieren. Ja. War das auch sowas?
Ja, ja. Auch, ja. Ja, absolut. Mhm. Also eigenes war nicht eigen, wie gesagt, auch dieses, ich glaube, dass gerade die Unternehmer früher, das war immer um die Marke herum gebaut. Mhm. Da gab es in Wirklichkeit nicht die Idee, meinem Nachfolger das abzugeben. Ist ja auch ein Problem heute. Mhm. Nachfolgen sind heute ein Riesenthema, gerade in Deutschland.
Ja.
Und wir haben heute eigene Unternehmensbereiche, auch oder das erste Geschäft von meiner Frau in Chemnitz, das haben wir auch vor Covid an Nachfolgern komplett abgegeben. Die sind heute Geschäftsführer da und machen das selber und wir unterstützen die in Managementleistungen. Und das finde ich wichtig.
Mhm.
Ich glaube, diesen Schritt, Eigenverantwortung musst du auch tun und da musst du auch eigenverantwortlich handeln und nicht nur reden. Das ist ein großer Unterschied.
Du hast ja auch gerade schon deine Frau angesprochen. Ihr führt das ja auch zusammen, richtig?
Ja, Hälfte, Hälfte.
Genau, Hälfte, Hälfte. Ja. Seit wann ist es so? Hast du sie dann damals in den Anfangszeiten schon kennengelernt?
Wir haben uns kennengelernt beim Preisrosieren.
Ach was.
Wo Osten und Westen zusammenkamen. Ich aus dem Westen, sie aus dem Osten. Und man muss dazu sagen, im Osten hatten die eine sehr gute Ausbildung, die Friseure. Also der Stellenwert, finde ich, werden mich auch wieder alle komisch angucken, aber wenn ich nicht diesen Schritt gemacht hätte, ich war ja eher ein lustiger, verwöhnter, rheinländischer Junge und hatte so das Sorglospaket und natürlich aus dem Osten geprägt, die hatten ja nicht so viel.
Mhm.
Das ist aber auch spannend. Das machen wir heute zum Beispiel auch in unserem Unternehmen. Es ist ja nicht immer gut, wenn du alles hast, alle Farben hast, alles vorbereitet hast. Die mussten sich aus wenig viel machen. Und dadurch war natürlich der Prozess des Denkens ganz anders. Und es war, wo Ost und West zusammenkamen, gab es viele gute Friseure. Also es war für die Marktwirtschaft, Deutschland war das super aus meiner Sicht.
Mhm.
Und da haben wir uns das erste Mal getroffen, weil wir waren dann auch viel mehr Friseure. Und ich habe ja zu der damaligen Zeit Landesmeisterschaft, deutschen Meisterschaften frisiert. Und dann wurde 1992 ein WM-Team kreiert und da so viele gute Friseure dabei waren, gab es noch ein Junior-Team. Gab es noch nie vorher.
Okay.
Und da bin ich mit Petra zusammengekommen. 92.
Was? 92.
Krass, hört er? Krass.
Ja, das ist krass.
Ja. Sie sagt immer, das stimmt nicht, weil sie natürlich gemerkt haben, ja, der Rheinländer braucht noch ein paar Jahre. Wir waren ja beide sehr jung und dann hat das noch 10 Jahre gedauert. Aber da haben wir uns kennengelernt.
Okay, da habt ihr euch kennengelernt.
Ja.
Und das ist noch 10 Jahre gedauert.
Ja. Ja, ich war 22.
Ja.
Das war ging nicht anders. Sagt sie auch heute noch, sagte, das wär bei dem Typen niemals mehr. Die fand das auch alles doof. Weil ich viel zu, weißt du, so, und Petra ist ja viel so straighter, so in ihrer Person. Ne? Also wirkt straighter, die hat auch eine total sensible Seite. Aber das war immer so, die hat immer gedacht, der Spinner, weißt du?
Ja, klar.
So. Und aber wir sind beide dann gewachsen in der Branche, haben die Competition gemacht. Und nach diesem Thema Competition kommt ja die Industrie und sagt, oh, der sieht ganz gut aus, der macht ganz gut. Und dann habe ich Bühnenarbeit angefangen, also Dinge zu präsentieren.
Mhm.
Da habe ich auch nochmal eine richtige Ausbildung gemacht, nochmal so eine richtige Trainerausbildung. Struktur gelernt und Moderation gelernt und ganz viele Sachen. Was wichtig war, weil ich wollte das auch erklären. Am Anfang habe ich das ja nur aus dem kreativen Duktus erklärt.
Also aus dem Bauch raus im
Endeffekt.
Aus dem
Bauch raus, genau. Und ich brauchte immer dann ein Stück weit Struktur. Ne?
Mhm.
Und das war super. Habe ich auch richtig, es war wichtig auf dem Weg, aber das siehst du natürlich oft erst immer nachher. Habe dann nochmal so eine richtige Pivot-Point-Ausbildung, nennt sich das. Also wo du die Schnitttermologie lernst und richtig aus dem Bauhaus übersetzt, wie man einen Haarschnitt erklärt. Und so konnte ich dann meine Bühnenarbeit auch besser machen oder meine Trainertätigkeit.
Ah, Wahnsinn. Ich wusste gar nicht, dass es dafür so eine richtige Ausbildung gibt, wie man einen Haarschnitt erklärt. Richtig, Wahnsinn.
Haare schneiden, es gibt eigentlich eine Systematik. Ich meine, alle kennen Vidal Sassoon. Mhm. Vidal Sassoon und Leo Passage sind die beiden, haben Haarschneiden in eine Systematik gepackt. Aus dem Bauhaus, also aus der Architektur mit Winkel und Formen. Daraus ist Haarschneiden erklären entstanden. Es ist eigentlich eine schöne Geschichte, weil das zahlt nachher auf unsere eigene Marke nachher ein, weil du musstest die Basis ja erstmal verstehen. Genau. Und eigentlich alle Grundlagen heute von Haarphilosophien sind entstanden aus Vidal Sassoon und Leo Passage. Der eine hat Sassoon gemacht. Ich sage jetzt eher mal diese englische kleine Form. Das waren auch kleine Köpfe. Und der andere hat Pivot Point gemacht. Und Pivot Point ist eines der größten Aus- und Weiterbildungssysteme weltweit.
Mhm.
Ja.
Wahnsinn. Okay, krass, das ist wirklich krass. Das wusste ich nicht. Okay, spannend. Und dann seid ihr dann zusammengewachsen, sage ich mal. Und
genau,
dann
und dann haben wir für die Industrie gearbeitet viel. Also immer unseren Job gemacht. Und dann immer am Wochenende irgendwelche Seminare, Shows, Präsentationen. Und irgendwann haben wir, ich glaube 1998, fanden die uns unterschiedlich so gut, die Weller. Also warum Weller? Weil Weller ist auch, damals war es noch ein Familienunternehmen. Und dann haben wir, da gab es ja Riesentourneen noch in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo wir dann Produktinnovationen auf einer Tournee präsentieren durften, als die beiden Heroes. Und da haben die uns zusammen auf die Bühne getan.
Aha.
98.
Ja.
Und da kam das dann,
okay, dann kam
richtig
das dann
zusammen. Da haben wir gesagt, da habe ich gesagt, nö, das reicht mir jetzt nicht, das müssen wir mehr machen. Und dann bin ich, dann reifte ja der Prozess, dass ich sagte, da muss es mehr geben. Und dann habe ich gesagt, irgendwann, das gibt eine ganz lustige Geschichte dazu, aber die ist wirklich wahr in meiner Realität. Ich war ein totaler Fan von Amerika und New York damals. Und als junger Friseur in New York oder in L.A., das war eigentlich das Mekka von den Schulen, von den Betrieben, die Unternehmen dort. Da gab es Friseurunternehmen, Frederick Fakai oder Bumble and Bumble, das waren die Schulen. Aber das waren, weißt du, Größenordnung, der hatte einen Salon im irgendwie Fifth Avenue mit 290 Mitarbeitern.
Boah,
ein Salon.
Boah.
Also richtig gar nicht umsetzbar in Europa. Aber in Amerika und in den Big Cities gab es diese wirklichen, das waren Star-Friseure, aber auch Unternehmer. Oder Bumble and Bumble war einer der innovativsten Privatschulen in Amerika, auch heute noch. Und das war eine super Inspiration. Und irgendwie mit dieser Inspiration, da war ich immer aufgeladen später. Ja, und dann hatte ich eigentlich so gesagt, ich gehe nach New York und bin in Chemnitz gelandet.
Fast das Gleiche, oder?
Ja, man muss ja immer mit seinen Wünschen vorsichtig sein.
Ja.
Die haben eine Kraft. Man lernt nach der Zeit besser zu zielen.
Ja.
Aber im Nachgang muss ich sagen, wenn ich das so nachher reflektiert habe, habe ich eigentlich ja alles das gehabt, was ich ja haben wollte, wenn du einen Ortswechsel machst. Ne? Ne? Ich hatte eine Fremdsprache. Und man muss manchmal gar nicht so weit reisen, um aus seinem Duktus rauszugehen.
Ja.
Habe ich auch immer auf der Bühne nachher erzählt. Aber es war wirklich so. Ist alleine schon nur vom Rheinland, von der Mentalität, dann siehst du auch, wie du geprägt warst. Und dann nach Sachsen zu gehen, weil ich gesagt habe, das war krass.
Glaube ich.
Wenn du 3 Jahre nur in deiner Bubble bist, dann merkst du ja auch, dass deine Kreise gar nicht so groß sind. Und das war super. Für mich war das total prägend, auch mal wirklich woanders hinzugehen, andere Mentalität, andere Menschen. Das musste ich ja eigentlich nie machen. Ich war immer vernetzt und war immer der lustige Thomas. Und das war eigentlich ein sehr, also für mein Erwachen, für mein Erwachsenwerden war aus meiner Sicht das der wichtigste Schritt.
Ich glaube, dass dich das auch damals extrem geprägt hat. Erstmal dieser ganze Lebenslauf, den du ja gerade so schön beschrieben hast, diese 13 Jahre, dann auch wirklich diese Weiterbildungen auf der Bühne gesprochen und so weiter, Petra und du zusammengewachsen, und dann nochmal dieser Ortswechsel und dann war ja da auch schon die Selbstständigkeit logischerweise, dass dich das dann alles schon ziemlich weit gebracht hat. Gab es denn in dieser ganzen Laufbahn mal so eine Situation, wo du gesagt hast, dass das so eine Herausforderung war, so nach dem Motto, boah, für was mache ich das eigentlich alles? Hast du mal gezweifelt an dir?
Ja, also der Zweifel kommt aus meiner Sicht ja nur, wenn es zu viele Wiederholungen werden.
Wenn es zu viele Wiederholungen werden.
Ja, ich glaube, dass die Leute, entweder ergibst du dich der Situation, das ist so ein bisschen wie der Truman-Show, morgens aufstehen, alle deine Sachen machen.
Ja.
Und dann ziehst du das irgendwie durch und sagst, okay, wenn ich in Rente bin, ist das vorbei.
Ja.
Das hatte ich dich.
Ja.
Das hatte ich nie. Aber es gab immer diese Frage in mir, ich will noch, da ist noch mehr. Mhm. Es war immer, ich konnte es nicht genau nennen. Und das Mehr war die Herausforderung.
Okay, das ist
weißt
spannend.
Du, woanders hinzugehen.
Ja.
Und diese Herausforderung sich zu stellen, diese ganze Alltäglichkeit zu durchbrechen, das ist ja eigentlich das Spannende. Aber das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Ich empfehle das auch heute Leuten, das zu tun.
Das bedeutet, es war nie so dieses, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Ist das überhaupt das Richtige? Sondern eher so dieses, was gibt's noch?
Ja.
Was kann ich noch machen?
Ja.
Was gibt's noch für eine Herausforderung?
Ja.
Wo kann ich noch hinkommen?
Ja.
Das ist spannend. Das habe ich schon lange nicht mehr gehört, dass jemand wirklich nur so auf diesem Weg war. Weil ich kenne viele Unternehmer, die zum Beispiel dann so ein typisches Unternehmer-Rollercoaster haben, ne? Wo es dann zum Beispiel die Umsätze eingebrochen sind, Krisen kamen, dies und das hin und her, die dann sagen, ey, keine Ahnung, jetzt ist gerade, weißt du, Kessler, wenn einmal was schief läuft, dann läuft alles schief und
ja,
so.
Ja.
Und dass man sich da rauskämpfen muss. Aber dass du, ich sag mal, immer in diesem Zustand warst, schnell gelangweilt, was kann ich noch machen? So, wo, schneller, höher, besser, weißt du?
Ja, ich glaube, das war die wirklich, das Wesen treibt einen im Regelfall dahin.
Das denke ich auch. Das denke ich hundertprozentig auch.
Ich glaube, aber dass wir in der Natur alle so sind. Irgendwann geben wir es nur auf. Aus diesem Muster auszubrechen, ne?
Ja, und ich glaube, das spiegelt ja auch wieder in dieser Situation wieder, dass ihr dann irgendwann gesagt habt, jetzt ist es nicht nur noch Deutschland und verschiedene Standorte, jetzt ist es auch Dubai noch irgendwann.
Ja, das war krass.
Ja?
Hat aber lange gedauert.
Ja, wie lange hat es gedauert?
Vielleicht eine Geschichte noch.
Mhm.
Wie gesagt, ich sage immer so, ich hatte ja so ein anderes Friseurleben, wo ich dann zu meiner Frau gekommen bin, in ihren Salon, es war alles anders. Ich glaube, was sehr prägend war, ist, es gab einen Moment, der ist eigentlich in einer Kundenbeziehung entstanden. Weil am Anfang war das so die Persönlichkeit, ah, der ist nett und aus dem Rheinland alle neugierig. Okay, lass dem mal die Haare machen. Dann habe ich die Kunden meiner Frau gemacht, habe die bedient. Einmal, zweimal und beim dritten Mal sind die nicht wiedergekommen.
Mhm.
Und ich fand das eigentlich spannend. Also ich habe da sehr viel gelernt. Nämlich, aha, warum kommen die jetzt nicht mehr zu mir? Habe überhaupt nicht die Idee gehabt, dass das an mir liegen konnte. Wirklich so. Also mein Selbstbewusstsein, mein Ego war schon so trainiert als Rheinländer, dass du sagst, nee, mit dir hat das nichts zu tun. Also,
was haben denn die anderen gemacht
man
eigentlich?
Man fängt ja eher an, genau, das komische Kundin oder weiß ich, oder die passt nicht zu mir. Wir haben ja unsere DNA und wir sind ja da sehr stark geprägt, dann im Außen zu suchen. Ne? Gerade in unserer Friseurbranche.
Klar.
Bin ich auch manchmal kritisch unterwegs. Und dann habe ich was sehr Mutiges gelernt, nämlich die Kundin zu fragen, warum sie nicht mehr kommt.
Oh, schön, ja.
War sehr mutig.
Mhm.
Vor allen Dingen, wenn ich mein eigenes Verhalten beobachtet habe davor.
Mhm.
Auf jeden Fall habe ich es gemacht und dann sagt sie, wissen Sie, Sie sind nett. Nett ist auch mal schwierig.
Ja.
Ich wollte ja nicht immer nur der Nette sein, weißt du?
Klar, ja.
Aber dann lernst du das.
Mhm.
Und dann hat sie gesagt, nee, bei ihrer Frau hält es besser. Und das war eigentlich die Geburt von Organic.
Okay.
Weil wir raus, also da habe ich auch das erste Mal eigentlich hingeguckt.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Wir sind so zusammengekommen, zwei ganz unterschiedliche Philosophien. Und dann habe ich das erste Mal gesehen und verstanden, was eine Kundin damit meinte.
Mhm.
Und ich habe einen ganz anderen Aufwand betrieben, um eine Frisur zu erstellen, was Petra gar nicht gemacht hatte. Die hatte das intuitiv sich erarbeitet, sodass der Kunde mit Haarschnitt und Farbe länger zurechtkam.
Aha, spannend, okay.
Ja, und jetzt kam meine Geschichte eigentlich wieder gut, weil ich ja eigentlich auch aus dem intuitiven Bereich komme. Durch meine Trainerausbildung und Technik, die ich ja gelernt habe, haben wir dann genauer hingeguckt, was macht sie denn anders? Das war eigentlich die Geburt von Organic.
Ich wollte gerade sagen, das war ja dann gerade so die Geburtsstunde, dass du gesagt hast, aha, hier gibt es ja wohl einen Unterschied.
Total.
Wenn wir genau das Gleiche machen, dass es bei ihr länger hält als bei dir.
Nicht und bei Kunden.
Und also,
Das Entscheidende war eigentlich die Kundenkommunikation. Kann man das duplizieren?
Mhm.
Wenn du das tust, das Richtige bei jedem individuell auslöst, dass er das Gespür bekommt von besserer Haltbarkeit.
Mhm. Wahnsinn.
Das war total spannend.
Und was hast du anders gemacht?
Das ist auch ein wichtiger Bereich, den wir ja auch mit Schulen. Das ist auf der einen Seite das Handwerk, weil die Technik kannst du heute relativ schnell lernen. Das, was gar nicht gelernt wird, ist mir aber erstmal bewusst worden, es wurde klassische Ausbildung gemacht mit Standard-Kundenberatung. Aber wir haben auch Wahrnehmung trainiert. Also einen anderen wahrzunehmen mit allen Facetten, die dazugehört. Und es, eigentlich haben wir erstmal an uns gearbeitet, nochmal dieses, wenn man sagt, so die Persönlichkeitsentwicklung, also die verschiedenen Strukturen zu verstehen, wie wir eigentlich ticken, wie ich eigentlich ticke. Also ich habe auch ganz viel mir, an mir entdecken dürfen, wer ist eigentlich der Thomas oder der Thomas. Oder der. Wir haben ja mehr Facetten. Und ich kann immer nur sagen, wenn es Dinge gibt, die ein bisschen einen übermannen, also zu viel sind, dann ist es nicht der wirkliche Kern. Dann ist es oft was Antrainiertes. Oder alle sagen, du bist doch derjenige. Und das, der andere Beobachter, der war so ein bisschen, der hatte nicht meine Präsenz. Weißt du, was
so
ich meine?
So ein bisschen außen vor.
Genau. Und das wollten wir verstehen. Da haben wir ganz viele Ausbildungen gemacht, um Mensch mehr zu verstehen. Und das haben wir dann immer stärker in unsere Seminare einfließen lassen, weil wahrnehmen heißt ja, jemand anderen wahrnehmen, der hat seine Wünsche. Aber diese Wünsche dann auch aufzunehmen und zu sagen, ja, geht. Oder auch, und das ist ja Kompetenz heute, zu sagen, lieber Kunde, es geht nicht. Du hast eine Wahrnehmung von dir, die hat nichts mit dem zu tun, was du dir eigentlich wünschst.
Mhm, ja.
Und das ist wiederum so wichtig, weil wenn du so Haare machst, wie wir das dann, was wir dann entwickelt haben, ist das Verhalten, die Haarqualität, du deckst viel mehr auf. Also das heißt, du veränderst ganz viele Skills, die, wie der Kunde dann auch anders wahrnimmt. Und deswegen war Wahrnehmung so wichtig.
Das ist ein super wichtiger Punkt. Vielleicht magst du mal ganz kurz erklären, kurz, was ihr macht. Also warum ihr Haare anders, ich sag mal, schneidet, ja, genau. Färbt und stylt, ja. Was auch immer. Wie jetzt, ich sag mal, Juttas Friseurstube von nebenan.
Genau. Ja, also klassische Friseurausbildung ist halt klassische Friseurausbildung. Standardisierung. Und die Leute nehmen sich das und setzen das dann um. Im Regelfall zu stark mit ihrem eigenen Geschmack. Zu stark mit ihrem eigenen Geschmack. Okay? Und diese Qualität haben wir praktisch beim organischen Weg duplizierbar gemacht. Das heißt, Organic Haircutting, muss man wissen, wo wir das dann angegangen sind, haben wir das mal auseinandergenommen, aufgerollt und dann haben wir da ein Patent draus gemacht. Also Organic Haircutting laut Patentschrift ist die Weiterentwicklung aller vorbekannten Haarschneidetechniken.
Ah, okay, spannend.
Okay.
Das bedeutet, ich brauche erstmal rein theoretisch eine Grundausbildung, um perfekt. Das überhaupt zu verstehen.
Genau. Mhm. Zu uns kommen Friseure, die haben eine Ausbildung gemacht und ist gut, wenn sie eine technische Ausbildung haben, noch besser, weil sie dann relativ schnell verstehen, was die Terminologie dahinter ist. Und haben organisch Individualität lehrbar gemacht. Und es ist im Grunde die Kombination aus Bauhaus, weil das ist die Basis von allem, was ich eben erzählt habe. Und wir haben Gaudi, nämlich die Organik des Haares, lehrbar gemacht. In einer Schnitttechnik.
Das bedeutet, ihr schaut wirklich den Kunden an und sagt dann, nur weil jetzt gerade Wasserstoffblond im Trend ist, machen wir das jetzt nicht bei dir, genau. Sondern wir gucken dich an und sagen, wer bist du eigentlich?
Genau.
Und was passt eigentlich
perfekt.
Zu dir?
Genau. Das heißt, Trend ist, es gibt Menschen, die brauchen das mal eine Phase, aber grundsätzlich genauso. Wir ja. gehen erst über den Menschen, gucken, was er braucht und können das dann echt personalisieren. Mhm. Im Haarschnitt und in der Haarfarbe. Und uns war wichtig immer, Entschuldigung, wenn ich das so sage, in unserer Branche ist es immer wichtig, da kämpfen wir auch heute drum, wie du das eben sagst. Ja, Trend ist ja, Trend, ich sage mal fast schon ein Schimpfwort, weil dann, was Trend ist, dann ist es die Kopie der Kopie.
Ja.
Für uns ist es wirkliche Individualität, den eigenen Individualität auszuarbeiten, die Personalität nach vorne zu bringen und dann entsteht auch ein ganz anderes, stimmiges Bild wieder zu dir selber.
Was macht es für dich persönlich, wenn eine Kundin zu dir in den Salon kommt und die ist vielleicht davor, ja, ich sag mal, mit dem Trend gegangen, um es jetzt mal einfach schön auszudrücken, und du berätst sie und sie kommt dann wieder, ich sag mal, zum Ursprung zurück, zu ihrer Natürlichkeit zurück und sie ist happy damit. Was löst es in dir aus?
Es gibt nichts Schöneres.
Ja?
Für mich ist es, früher habe ich ein bisschen mehr Bestätigung gebraucht. Ja, war ja so. Ja, super, ja. Toller Friseur. Brauche ich heute nicht mehr.
Ja.
Weil, weißt du, was ich meine? Mhm. Für mich ist das Schönste, wenn der Kunde mir nachher erzählt, jetzt verstehe ich, was du gemeint hast. Also was der Mensch fühlt, wenn er wieder mehr zu sich kommt, ist unbezahlbar. Mhm. Das ist das schönste Feedback. Übrigens auch beim Friseur. Manche sich so verloren haben, so unterwegs waren oder gedacht haben früher, ich muss mein Ego präsentieren. Das ist ja alles, ja, das hat alles seine Berechtigung, aber zur echten Individualität gehören andere Dinge. Und das haben wir lehrbar gemacht. Deswegen sind es drei Säulen heute. Das ist die Fachlichkeit, kommunikativ und es ist immer ein Stück auch, wenn du diesen Weg gehst, wo du sagst, ja, ich möchte auch mich dabei kennenlernen. Nur weil, wenn ich ja mich kennenlerne, lerne ich ja auch andere richtig kennen.
Mhm. Schön.
Nicht umgekehrt.
Schön gesagt. Ja. Schön gesagt. Das bedeutet, eigentlich bist du, ist dein Leben voller Herausforderungen, merke ich gerade, weißt du? Aber du hast dich selber in diese Herausforderung geschmissen, in dieses kalte Wasser geschmissen. Du hast Ausbildungen gemacht, du hast dich immer weitergebildet, dann hast dich selbstständig gemacht, bist mit deiner Frau gewachsen, habt, ich sag mal, neue Techniken entworfen, neue Arten gelernt zu kreieren und dann natürlich erstmal einen neuen Ort und dann auch noch in ein neues Land.
Ja.
Ne? Also wahnsinniger Wachstum, ich sag mal nicht nur unternehmerisch, sondern auch vor allem viel persönlich. Was hat das nochmal jetzt mit dir oder mit euch, mit dir und mit deiner Frau gemacht, als ihr nach Dubai gegangen seid? Weil ich glaube, das war ja auch einer mit der größten Schritte und vor allem, wie wird das ganze Konzept hier angenommen?
Ha, war ein krasser Prozess.
Ja.
Ja, ja, weil 2019 haben wir eigentlich entschieden, noch eigenständiger zu arbeiten, weil wir haben viele Jahre auch intensiv mit der Industrie gearbeitet und waren Botschafter für verschiedene Firmen und haben da gemerkt, nee, das ist nicht mehr unser Weg, auch unternehmerisch, weil aus meiner Sicht, und ich finde, das merkt man auch heute, die Unternehmen müssen sich umstellen. Und der größte Teil ist, wenn es zu unecht wird. Im Personalmanagement, wie wir ein Unternehmen sehen.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Und das Verrückteste war ja, wo ich für mich erkannt habe, dass das nicht mehr in New York stattfindet, sondern eigentlich in der kontroversesten Stadt, die es gibt, in Dubai.
Mhm.
Weil ich selber gemerkt habe, was das mit mir gemacht hat.
Mhm.
Wo ich das erste Mal mit Dubai konfrontiert worden bin, das war 2007. In meinem eigenen Salon, da haben wir gerade Dresden aufgemacht, unser wunderschönen Salon an der Frauenkirche 1, wirklich ein Traumgeschäft, heute noch ein Traumgeschäft, den wir jetzt auch nochmal umbauen werden. Und alle sagen, seid ihr verrückt?
Ja.
Aber wir können das nicht. Verstehst du? Ich kann nicht ein bisschen Tapete machen und das machen, dann wäre das wieder das Muster, ich lebe den Salon ab.
Mhm.
Aber wir wollen auch was damit ausstrahlen. Bei den Mitarbeitern, bei den Kunden und wieder was schaffen, was bei den Leuten was bewegt.
Mhm.
Das ist entscheidend. Und das war eigentlich auch Dubai. Dubai war für uns der letzte Schritt aus meiner Sicht, um erwachsen zu werden. Unternehmerisch.
Mhm. Okay, spannend.
Warum? Weil es im Außen natürlich eine total kontroverse Stadt ist.
Mhm.
Und ich bin da ganz viel immer meinem Gefühl gefolgt. Und trotzdem, wenn ich hier hingekommen bin, habe ich mich total wohl gefühlt. Es gibt immer nur die zwei Arten, denkt man. Und dann mit Covid war für uns eine ganz klare Entscheidung, diesen Schritt zu machen. Wir wollten das eigentlich schon mal 2018 angehen, aber da war Finanzkrise. Und da sind wir auch auf allen reingefallen, ne? Was Dubai ja in Schubladen hat, ist auf Sand gebaut, funktioniert nicht, bla 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 bla.
Frauenrechte und so weiter.
Genau, ja. Das ganze Thema war auch in unserer Branche nicht easy, habe ich auch ein bisschen unterschätzt,
okay.
Weil ich nicht das Denken habe,
ja.
Ne? Weil wir ja eine sehr, sehr bunte Branche sind.
Mhm.
Und dann gehst du nach Dubai, das war so bei manchen wirklich so, habe ich gar nicht, aber das ist, was dann daraus gemacht wird. Ne?
Klar, klar.
Und dann haben wir den Schritt gemacht und haben im Grunde ja, weil wir vor 12 Jahren unsere eigene Produktserie auch gemacht haben, Organic Lifestyle Haircare, und ich wollte eigentlich mit Produktvertrieb anfangen.
Mhm.
Und bin hier richtig hin, alle 2 Wochen im Monat.
Wow.
Und habe hier angefangen, richtig so, was ich noch nie gemacht habe, weil das musste ich nie machen, bin wirklich zu Salons, bin zu verschiedenen Vertriebspartnern. Und
Klinkenputzen.
Habe mich vorgestellt. Und das war super.
Mhm.
Und so habe ich den Markt hier kennengelernt. Und nach einem Jahr habe ich so gedacht, nee, das funktioniert nicht. Da habe ich so gedacht, nee, Thomas, auch hier den Markt nicht, weil das ist nicht unser Thema. Wir haben Produkt, wir verkaufen auch Produkte, wir wollen auch damit wachsen, aber wachsen werden wir nur damit, wenn die Leute verstehen, was ist das Handwerk dahinter.
Und wenn es das hier nicht gibt, wenn das Handwerk nicht hier praktiziert wird, wie willst du dann die richtigen Produkte damit auch in Kombination
bringen? Weil das wird überhaupt, alle waren immer, ich habe die Präsentation gemacht, super.
Mhm.
Und dann ging es ins Tun und dann waren sie leicht überfordert, weil dann sie gemerkt haben, ist doch nicht so wie die oder nicht so wie die. Und das ist auch...
Ja, weil es out of the box ist. Ne?
Ja, ja, total. Mhm. Weil du musst dich drauf einlassen. Und ich glaube, dass es handwerklich auch gehen würde. Aber ich habe gemerkt, nee, dafür ist... Man muss auch dazu sagen, das ist auch meine ganz ehrliche Meinung. Willst du auch ehrliche Meinung haben?
Hundertprozentig.
Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres wie Vertrieb. Produktvertrieb,
mhm. Ja.
Grundsätzlich, ist der... finde ich, der unorganischste Markt, den es gibt. Mhm. Weil es geht nur um Verkauf, es geht nur um, wie viel Nachlass kriege ich. Es, weißt du, und viele, auch bei uns in der Branche, haben tolles organisches Marketing da stehen. Ne? Deswegen differenziere ich da mal ganz stark, was ist Marketing, was ist wirklich real.
Ja.
Und habe auch da gelernt, nee, diese Maschine können wir nicht besiegen, wollen wir auch nicht, ist nicht unser Weg. Und dann habe ich mit Peter beschlossen, habe ich gesagt, nee, wir brauchen einen eigenen Standort, eigentlich so, wie wir in Europa gewachsen sind. Ne? Dass wir sagen, wir brauchen eine eigene Anlaufstelle für die Friseure, für die Kunden und dass wir den Kunden hier genauso entwickeln, wie wir das in Deutschland und Europa gemacht haben.
Mhm.
Und dann haben wir gesagt, brauchen einen tollen Standort. Und dann wie es, ne, Inshallah, sagt man hier so schön.
Ja, genau.
Ne? In Deutschland würde man sagen, wie Gott es, ne? Wie
ja,
Gott es mir
so
gegeben
Gott
hat.
Will. Ja,
so
ja,
Gott
genau.
Will. Ne, hier ist ja Inshallah. Ich, find, ich ja. mag das auch total.
Ich mag also, das auch.
Ich bin wirklich, ich bin da auch total offen. Ich kann immer nur jeden einladen. Lasst euch einfach mehr auf Kulturen ein.
Mhm, total.
Und das war super. Und dann haben wir wirklich zwei tolle Standorte gefunden. Einmal das House of Organic. Und das meint praktisch, dass alles unter einem Dach ist. Salon, Akademie und das Home von Organic Lifestyle in der Produktserie. Und dann haben wir ja noch einen Partner, den wir unterstützt haben mit Organic Salon und haben dann praktisch fast parallel zwei Standorte aufgemacht.
Mhm. Wahnsinn.
War unternehmerisch auch. Genau, Wahnsinn.
Ja,
Wahnsinn. Und ganz anders, wie in Deutschland darüber gedacht wird.
Mhm.
Weil ich fand Struktur, das, was du hier liefern musst, das, was du auch erstmal investieren musst,
ja, aber auch erstmal dieses Land kennenzulernen,
ja,
wie das hier läuft,
die
das ist ja, ja, ganz ja. Wild.
Absolut, absolut.
Ja.
Und, ja. Und das musst du dir eigentlich ja genauso aufbauen wie in deinem Umfeld, wo du, wenn ja. du unternehmerisch in
das ist eigentlich
Deutschland bist oder
wir wie haben ein Reset, ja nochmal ja. komplett neu anfangen ja. in einem anderen Land. Ne?
Ja. Ja, da kriegt auch das Wort und die Worte Flexibilität
mhm.
und Einlassen eine ganz andere Bedeutung.
Total.
Ist auch immer so schön, man redet immer so darüber. Aber hier musst du wirklich lernen, das ist ein, es ist das Gleiche wieder. Es ist anders, wie wir es gewohnt sind.
Genau.
Und ich merke richtig so, wo ich immer gedacht habe, ich bin so kreativ, total mhm. flexibel. Da habe ich gesagt, nee, Thomas, du bist überhaupt nicht flexibel. Du bist eine, du kannst das gut verkaufen. Aber das ist nicht so. Hier habe ich gelernt, ey, da musst du dich jetzt drauf einlassen.
Mhm.
Sonst funktioniert das nicht.
Ja.
Weißt,
und, ich weiß komplett, ich weiß komplett,
was du
meinst.
Trotzdem seiner Sache treu bleiben.
Ja.
Und ich merke jetzt, wie das jetzt auch gedankt wird. Auch von der Kultur hier.
Mhm.
Weil meine Herausforderung war nicht jetzt irgendwie hier ein Friseur in einem Hotelgeschäft zu sein, sondern ich wollte hier richtig rein, wo das Leben ist,
mhm.
wo die Kulturen sind. Und wenn ich heute sehe, jetzt gerade, ich meine, wir sind jetzt gerade wieder in einer großen weltweiten Krise und Dubai kriegt es gerade richtig fett. Und ich empfinde richtig, also es ist ein toller Moment, wie die Leute hier zu dieser Stadt stehen gerade.
Mhm.
Und das ist toll.
Total.
Und das ist total spannend. Und das ist auch das, weil wir gesagt haben, wir sind ja nicht ausgewandert, wir haben ja Brücken gebaut. Für uns ist ja die Brücke wichtig zu Europa und die wollen wir auch beibehalten. Und ich glaube, dass ich auch heute viel von hier an Erfahrungen nach da mitbringen kann.
Mhm.
Das würde ich mir manchmal in unserer deutschen
engstirnigen
Unbeweglichkeit oder die deutsche Eiche, die sich nicht bewegt, würde ich mir manchmal wünschen, weil dieses Denken von hier nach Deutschland ist gar nicht. Umgekehrt denke ich immer so, was ist das?
Ja, total.
Ne? Das ist manchmal den Zwaggel, den ich habe. Das ist manchmal viel, viel schwieriger, in diesen zwei Welten zu sein.
Zu leben, ja, klar.
Ne? Als sich für eine zu entscheiden. Aber das ist meine Challenge, das will ich auch hinkriegen. Klingt mir auch immer besser. Ja, das ist so der...
Jetzt, wir haben jetzt ganz viel über dich gesprochen, über deinen Werdegang und ich will natürlich auch noch mal ein bisschen über die unternehmerische Reise sprechen.
Ja.
Das machen wir dann aber gleich in der zweiten Folge. Aber jetzt zum Schluss der ersten Folge möchte ich noch gerne von dir wissen, wenn du deinem 20-jährigen Ich etwas mitgeben wollen würdest, gerade unternehmerisch, mindset-technisch, was würde es sein?
Ich würde mir wünschen, dass man das Thema eigene Reflexion auf allen Ebenen schneller lernt. Mhm. Ich finde, das muss eigentlich schon in der Schule beigebracht werden.
Ja.
Das ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste. Habe ich manchmal so gedacht, oh, war's aber also es gibt keinen spät dran. Ich habe nur gesagt, muss ich das erst 30 werden, weißt du? Und dann habe ich so ab 30 habe ich so gedacht, krass, das sind ja ganz Basics, die man eigentlich lernen sollte, die wir alle aus meiner Sicht verlernen, aufgrund zu vieler Struktur und Prägungen. Das finde ich eigentlich wichtig. Ja, aber mittlerweile, ja.
Aber ich finde, das ist ein schöner Punkt. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Punkt. Und ich glaube auch, dass unsere Zuhörer da draußen bestimmt einiges heute mitgenommen haben von deiner Geschichte und bestimmt auch richtig inspiriert worden. Und wenn ihr jetzt schon mal ein bisschen stöbern möchtet und euch Inspiration hören, holen möchtet, dann könnt ihr jetzt eine Sache machen. Und zwar klickt doch einfach mal auf die Shownotes. Dort haben wir natürlich alle Links von Thomas und seinem ganzen Team verlinkt. Dann seid ihr mit einem Klick direkt bei Organic Lifestyle und auf den ganzen Social-Kanälen natürlich auch und könnt einfach mal ein bisschen stöbern. Und falls du die Folge gerade auf YouTube streamst, natürlich auch hier in der Infobox. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich oder hören uns gleich wieder in der zweiten Folge. Danke, Thomas, dass du heute mit dabei warst.
Ich danke. Dominate.